Good evening, brothers and sisters.
Guten Abend, Brüder und Schwestern. Mein Name ist Chad Webb. Ich bin Administrator für Seminar und Institut. Ich darf heute unser Publikum überall auf der Welt begrüßen. Lehrer, Administratoren, Supportmitarbeiter, Missionare, Priestertumsführer, deren Ehepartner und Ehrengäste. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind und danken Ihnen für alles, womit Sie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Kirche stärken. Wir heißen Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel willkommen, der über diese Versammlung präsidiert. Wir begrüßen auch Elder Kim B. Clark, den Beauftragten für das Bildungswesen, sowie Mitglieder des Bildungsausschusses der Kirche, Präsidenten und Präsidentinnen der Hilfsorganisationen, Präsidenten höherer Bildungseinrichtungen der Kirche, sowie Administratoren von Seminar und Institut mit ihren Ehepartnern. Wir singen zu Beginn dieses Abends gemeinsam das Lied »Komm, o du Heiland, her« Nummer 29 im Gesangbuch. Die Anwesenden im Tabernakel finden den Text in ihrem Programm. Wir danken Eric S. Dorfer, Seminarlehrer aus dem Gebiet Utah Nord, für seine Unterstützung. Er wird dirigieren. Wir danken auch Linda Margitz, einer der Organistinnen des Tabernakels, für die Begleitung. Monica Powell, eine der Assistentinnen im Büro des Bildungsbeauftragten, spricht das Anfangsgebet.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, uns hier als Familie des Seminars und Instituts zu versammeln. Wir bitten dich, dass wir den Geist heute Abend in besonderem Maße bei uns haben, damit er uns die Botschaften ins Herz tragen kann und wir sie verstehen und motiviert sind, bessere Lehrer und Menschen zu werden. Wir bitten dich, besonders die Lehre zu segnen, die der Jugend der Kirche jeden Tag voll Glauben und Liebe das Evangelium näher bringen. Wir sind so dankbar für sie. Wir bitten dich, die Jugendlichen zu segnen. Wir sind dankbar für sie und dass sie nach Wahrheit dürsten. Wir bitten dich, ihnen allen die Wahrheit zu bringen, damit sie den Frieden und die Ruhe spüren, die ihnen das Evangelium schenken kann. Wir danken dir von ganzem Herzen für deinen großen Segen und für alles, was du uns gibst. Und wir sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns, nun zunächst von unserem Bildungsbeauftragten zu hören, Elder Kimby Clark. Er wird Elder Ballard vorstellen. Elder Clark wurde am 4. April 2015 als Generalautorität 70er bestätigt. Zum Zeitpunkt seiner Berufung war er Präsident der Brigham Young Universität Idaho. Elder Clark hat an der Harvard-Universität einen Bachelor- und einen Masterabschluss gemacht, sowie den Doktortitel erworben, alles im Fach Wirtschaftswissenschaften. 1978 wurde er in den Lehrkörper der Harvard Business School aufgenommen und 1995 zu deren Dekan ernannt. Seit 1971 ist er mit Sue Lorraine Hunt verheiratet, mit der er 7 Kinder hat. Wir freuen uns sehr, dass auch sie heute bei uns sein kann. Nach Elder Clarks Worten hören wir eine Musikeinlage von einem Chor von Angestellten, berufenen Lehrern und ihren Ehrenpartnern aus dem Gebiet Utah Nord. Als Solisten treten bei diesem Stück Aaron Searle und Dallin Fielding auf, Seminarschüler aus Hiram in Utah. Unter der Leitung von Jane Niall Salmond, einem Institutslehrer aus dem Gebiet Utah Nord, singen sie das Lied I Will Not Be Moved. Schwester Margaret begleitet an der Orgel. Danach spricht Elder Ballard zu uns. Nach seiner Ansprache singt der Chor das Lied O wie lieblich war der Morgen. Bruder James A. Brown, ein Institutlehrer aus dem Raum Salt Lake Valley Ost, spricht dann das Schlussgebet. Wir hören nun von Elder Clark.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin dankbar, heute Abend mit bei Ihnen zu sein. Besonders möchte ich den Lehrern, ihren Ehepartnern und denen, die die Lehrer unterstützen, danken. Mein Schwiegersohn ist Lehrer für das Seminar am frühen Morgen. Daher kenne ich die Opfer, die man als solcher bringen muss, und die Hingabe, die man braucht. Außerdem habe ich gesehen, welchen Einfluss die Vollzeitlehrer auf die heranwachsende Generation und auf meine Enkel haben. Möge Gott sie für ihre Anstrengungen segnen. Bevor ich Elder Ballard vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte sagen. Letzten August habe ich Ihnen erklärt, dass wir den großen Aufgaben gerecht werden müssen, die uns aufgetragen wurden. Wir müssen die heranwachsende Generation noch gründlicher und überzeugender unterrichten als jemals zuvor. Das bedeutet, dass wir alle besser sein müssen und unsere Aufgaben besser erledigen müssen denn je. Als ich über diesen Auftrag vom Herrn und über die Gelegenheit nachgedacht habe, heute Abend ein paar Worte zu äußern, kam mir der Bericht in Johannes 3 über Nikodemus in den Sinn, der bei Nacht den Erlöser aufsuchte. Nikodemus sagte, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Mit dieser Aussage erklärte er, wer Jesus ist, ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, und was Lehrer tun, die von Gott gekommen sind. Sie bewirken Wunder im Leben derer, die sie unterrichten, denn Gott ist mit ihnen. Ich kenne so eine Lehrerin. Ich möchte Ihnen heute Abend ein Gleichnis über sie erzählen. Es heißt, das Gleichnis von der Kindergartenbeauftragten. Eine gewisse Schwester wurde in ihrer Gemeinde als Kindergartenbeauftragte berufen. Sie hatte eine gute Hochschulausbildung und viele Ideen für Aktivitäten und Bastelprojekte für die Kinder. Sie beschloss, den Kindergarten zu einem Vorzeigeprojekt zu machen. Nach vielen Wochen verließ die Schwester der Mut. Der Kindergarten war eine Belastung. Ihr graute davor, die Kinder zu sehen. Trotz ihrer Pläne quengelten und weinten die Kinder und ignorierten sie jede Woche. Keine ihrer Bemühungen war erfolgreich. Jede Woche kam sie weinend nach Hause. Verdrossen klagte sie: Ich habe doch mein Bestes gegeben. Was fehlt denn noch? Da kam ihr ein Gedanke in den Sinn. Frag den himmlischen Vater, was du machen sollst. Sie wischte sich die Tränen ab, kniete sich hin und betete. Sie betete wegen des Kindergartens, ihrer Hoffnungen, ihrer Verdrossenheit und ihrer Enttäuschung. Sie betete um Gottes Hilfe und Führung. Der Vater im Himmel erhörte ihr Gebet. Sie empfing eine starke Eingebung. In deinen Unterrichtsplänen geht es nicht um dich. Konzentriere dich lieber auf die Kinder. Lerne sie kennen. Gewinne sie lieb. Es war ein guter Rat, eine gute Botschaft, aber schwer anzuhören. Die Schwester wusste, dass sie umkehren musste. Sie brauchte für den Kindergarten eine neue Einstellung und einen neuen Ansatz. Sie betete und forschte in den Schriften, um Inspiration zu erlangen. Als sie am nächsten Sonntag in den Kindergarten ging, hatte sie keine Angst. Sie vertraute dem Herrn. Sie begrüßte die Kinder an der Tür, kniete sich zu ihnen hinunter und begrüßte sie namentlich. Sie redete mit ihnen über ihre Familie, ihr Lieblingsessen und vieles mehr. Sie sang mit ihnen und las ihnen Geschichten vor. Einige der Kinder weinten und quengelten noch, aber in dieser Woche herrschte im Kindergarten eine andere Stimmung. Hinterher war die Schwester zwar erschöpft, aber ihr kamen nicht die Tränen. Als diese gute Schwester die Kinder besser kennenlernte, veränderten sich allmählich ihre Gefühle für sie. Sie freute sich auf den Sonntag. Es machte sie froh und glücklich, mit ihren Kindergartenkindern zusammen zu sein. Sie hatte sie lieb. Und sie empfing Inspiration. Eines Sonntags nahm sie eine Kamera mit und machte von jedem Kind ein Foto. Die Fotos befestigte sie an einer Tafel und diese Bildtafel nahm sie dann jede Woche mit in den Kindergarten. Die Kinder waren begeistert davon, ihr Bild an der Tafel zu sehen. Sie fühlten sich nicht nur wichtig, sondern auch geliebt. Nach einer Weile verwendete die Kindergartenbeauftragte dann im Unterricht ihre Aktivitäten und Projekte. Sie kamen bei den Kindern sehr gut an. Es gefiel ihnen sogar so gut im Kindergarten, dass sie nach der Abendmahlsversammlung geradezu dorthin rannten. Sie waren sehr gern im Kindergarten. Sie hatten die Kindergartenbeauftragte lieb und diese hatte sie lieb. Man kann aus diesem Gleichnis viele Grundsätze ableiten. Der wichtigste ist der Glaube an den himmlischen Vater und an seinen Sohn Jesus Christus. Der Glaube der Kindergartenbeauftragten bewog sie dazu, sich hinzuknien und zu beten, umzukehren und voranzugehen, ohne genau zu wissen, wohin es sie führen würde. Glaube ist der erste Grundsatz. Der zweite ist Hoffnung. Der Aufenthalt im Kindergarten fällt kleinen Kindern manchmal schwer. Sie können Angst haben oder sich allein gelassen oder gar verlassen fühlen. Vielleicht fragen sie sich, ob es einen Ausweg gibt. Die Kindergartenbeauftragte hatte das Gleiche empfunden, aber sie hatte sich durchgekämpft und wusste, dass es in Christus Hoffnung gab. Ihre Hoffnung war lebendig, glänzend und strahlend, und die Kinder spürten dies. Der dritte Grundsatz ist Demut. Stolz und das Vertrauen in den Arm des Fleisches sind ein Berufsrisiko für einen Lehrer. Demut, belehrbar zu sein, ist das große Gegenmittel für Stolz. Die Kindergartenbeauftragte handelte voller Glauben an Christus und demütigte sich vor ihrem himmlischen Vater. Er erleuchtete und segnete sie durch die Macht des Heiligen Geistes mit Weisheit. Der vierte Grundsatz ist Liebe, die reine Christusliebe. Anfangs war es nicht leicht, die Kinder lieb zu haben. Aber die Kindergartenbeauftragte übte Glauben an Christus aus und ging demütig voran, erfüllt von der Hoffnung, dass er ihr helfen würde, diese Kinder lieb zu haben. Gott segnete sie mit der reinen Christusliebe und die Kinder spürten dies. Die Kindergartenbeauftragte baute eine enge Beziehung zu den Kindern auf, die auf Nächstenliebe beruhte. Diese Beziehung wurde zu einem geistigen Kanal für das Lernen, für aufmunternde Worte und für Hoffnung. Brüder und Schwestern, ich bete um Gottes Segen, dass wir alle ganz gleich, wo wir unterrichten, die Grundsätze Glaube, Hoffnung, Demut und Liebe mit noch mehr Eifer, Mut und Geduld anwenden mögen als jemals zuvor. Ich weiß, dass uns dann die Gnade Christi zuteil wird, dass wir dann wirklich Lehrer werden, die von Gott gekommen sind, und dass wir dann im Leben unserer Schüler Wunder wirken. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich habe nun die Ehre, Elder M. Russell Ballard vorzustellen. Elder Ballard gehört dem Kollegium der 12 Apostel seit dem 6. Oktober 1985 an. Er kam am 8. Oktober 1928 in Salt Lake City als Sohn von Melvin R. Ballard und seiner Frau Geraldine, geborene Smith, zur Welt. Studiert hat er an der University of Utah. Als junger Mann absolvierte er für die Kirche eine Mission in England, wo er Ratgeber in der Missionspräsidentschaft war. Er ist außerdem zweimal Bischof gewesen. 1974 wurde er Präsident der Kanada-Mission Toronto und war als solcher noch dort tätig, als er im April 1976 ins erste Kollegium der 70er berufen wurde. Vor seiner Vollzeitberufung als einer der Führer der Kirche war Elder Ballard in der Automobilbranche und in der Immobilien- und Anlagebranche tätig. Das Beste, was Elder Ballard in seinem Leben getan hat, ist am 28. August 1951 Barbara Bowen im Salt Lake Temple zu heiraten. Ich möchte noch eine kurze Anmerkung machen. Nach meiner Geburt gehörten wir noch bis zu meinem 7. Lebensjahr zur selben Gemeinde wie Elder Ballard und seine Frau. Sie kannten mich damals noch nicht, aber mein Vater hat mir immer wieder Geschichten über sie erzählt. Elder Ballard ist auch heute noch einer der größten Helden meines Vaters. Schon als junger Mann wusste mein Vater, dass Elder Ballard einer der auserwählten Diener Gottes ist. Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Worte, Elder Ballard. Vielen Dank.
Ich möchte allen im Chor danken, dass sie im Boot bleiben. Das war ein tolles Lied mit einer tollen Botschaft.
In the our old ward, I started thinking, you must have been one of those little ones that brought great joy to the nursery leader. My dear brothers and sisters, thank you for
meine lieben Brüder und Schwestern, vielen Dank, dass Sie sich so außergewöhnlich viel Mühe geben, den jungen Mitgliedern unserer Kirche ein Segen zu sein. Neulich habe ich das neue Buch durch Studium und auch durch Glauben, 100 Jahre Seminar und Institut, gelesen. Es ist eine wunderbare Geschichte. Beim Durchblättern ist mir aufgefallen, welche Rolle mein Urgroßvater Joseph F. Smith und mein Großvater Melvin J. Ballard bei der Einrichtung und Erweiterung des Bildungswesens gespielt haben. Heute stehe ich da, wo Sie einst standen, weil mich selbst vieles mit Ihnen verbindet. Von 1985 an durfte ich 14 Jahre lang im Bildungsausschuss mitwirken, davon 7 Jahre im Führungskomitee und fast 4 Jahre als Vorsitzender. In meiner Zeit im Ausschuss habe ich eine gewaltige Hochachtung vor dem Bildungswesen der Kirche gewonnen. Heute spreche ich für alle Eltern und Großeltern, sogar für die Urgroßeltern in dieser Kirche, wenn ich mich bei all den Lehrkräften und Administratoren und ihren Familien für ihre treuen Dienste bedanke. Was das Bildungswesen in den letzten 100 Jahren erreicht hat, ist erstaunlich. Mich interessieren allerdings noch mehr die nächsten 100 Jahre und wie Sie Ihren Schülern helfen können, sich den ständig wechselnden Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen. Bei einer Schulungsversammlung für Generalautoritäten sprach Präsident Gordon B. Hinckley einmal darüber, wie man die Lehre rein und die Kirche auf dem rechten Kurs hält. Er sagte, ich zitiere, wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Kurs abkommen. Um originell, frisch und anders zu sein, verbreiten wir möglicherweise Ansichten, die sich mit den Grundlagen der Lehre dieser wiederhergestellten Kirche Jesu Christi nicht ganz vertragen. Wir sollten auch wachsamer sein. Wir müssen die Wächter auf dem Turm sein. Zitat Ende. Auf dem weiteren Weg des Bildungswesens im 21. Jahrhundert muss sich ein jeder von Ihnen überlegen, ob er etwas daran ändern muss, wie er sich auf den Unterricht vorbereitet, wie er den Unterricht abhält und was er unterrichten soll, wenn er im Leben unserer kostbaren Jugend unerschütterlichen Glauben aufbauen will. Die Tage sind vorbei, da ein Schüler eine aufrichtige Frage stellen und der Lehrer antworten konnte, mach dir keine Sorgen. Die Tage sind vorbei, da ein Schüler ernsthafte Bedenken äußern konnte und der Lehrer einfach Zeugnis gab, um dem Thema aus dem Weg zu gehen. Die Tage sind vorbei, da ein Schüler vor Menschen geschützt war, die die Kirche angriffen. Zum Glück hat der Herr Ihnen, den Lehrern, rechtzeitig einen zeitlosen Rat erteilt. Und da nicht alle Glauben haben, so sucht eifrig und lehrt einander Worte der Weisheit. Ja, sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern. Trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Das gilt heute ganz besonders, weil nicht alle Ihrer Schüler den Glauben haben, den sie für die vor ihnen liegenden Schwierigkeiten brauchen. Und weil viele von ihnen durch das Internet schon den zersetzenden Kräften einer zunehmend säkularisierten Welt ausgesetzt sind, die dem Glauben, der Familie und den Maßstäben des Evangeliums feindlich gegenübersteht. Das Internet dehnt seine Reichweite über die ganze Welt in fast jede Wohnung und buchstäblich in die Hände und den Kopf ihrer Schüler aus. Sie können Ihren Schülern helfen, wenn Sie ihnen beibringen, was es heißt, beim Lernen, Studium und Glauben zu verbinden. Bringen Sie es ihnen bei, indem Sie diese Fertigkeit und diesen Ansatz im Unterricht vorführen. Präsident Harold B. Lee hat festgestellt, ich zitiere, wir weisen darauf hin, Erkenntnis durch Glauben erwerben ist kein leichter Weg zum Lernen. Es bedarf dazu großer und kontinuierlicher, gläubiger Anstrengung. Kurzum, durch Glauben lernen ist nichts für einen trägen Menschen. Jemand hat gesagt, es bedürfe dazu der Anstrengung des ganzen Menschen, der sich aus tiefster Seele bemüht, mit Gott in Verbindung zu treten. Und zwar auf die rechte Weise. Nur dann kommt die Erkenntnis aus dem Glauben. Zitat Ende. Erkenntnis aus dem Glauben bringt ein reines Zeugnis hervor. Und ein reines Zeugnis vermag ein Leben zu ändern, wie drei Geschichten beweisen. In der ersten geht es um Phoebe Carter, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts von Maine vorzog, um sich den Heiligen in Ohio anzuschließen. Sie erzählt, meine Freunde wunderten sich über meinen Entschluss, aber etwas in mir trieb mich an. Dass mein Fortgang meiner Mutter so großen Kummer bereitete, war fast mehr, als ich ertragen konnte. Wäre ich nicht von einer inneren Kraft angetrieben worden, wäre ich zuletzt doch noch gestrauchelt. Phoebe folgte dem Propheten und schloss sich den Heiligen in Ohio und schließlich auf ihrem Weg nach Utah an. Sie nahm als Frau von Präsident Wilford Woodruff das gleiche Joch auf wie er und starb als treue Heilige. Die nächste Geschichte ist aus der Biografie von Marion G. Romney. Als Student am College hatte Marion den Entschluss gefasst, wegen der finanziellen Lage seiner Familie nicht auf Mission zu gehen. Eines Tages hörte er Elder Melvin J. Ballard sprechen. In der Biografie steht, ich zitiere, Marion hatte wohl kaum geahnt, dass sich sein Lebensweg in diesem einen kurzen Augenblick völlig ändern sollte. Weiter lesen wir, Marians Vater hatte seinen Kindern erklärt, dass ein Mensch, der mit der Inspiration des Geistes lebt, mit einem, der dies nicht tut, so viel gemeinsam hat wie ein heranwachsendes Bäumchen mit einem abgestorbenen Baumstumpf. Zum ersten Mal wurde Marian vollständig klar, wie es ist, wenn man unter dem Einfluss von Inspiration steht. Ein durchdringendes, prickelndes Gefühl erfüllte seine Seele. Nie hatte ihn etwas so berührt wie jetzt, als er den gerade erst berufenen Apostel reden hörte. Der junge Marion war wie elektrisiert. Vom Gesicht des Apostels ging eine solche Glut aus und sein Zeugnis war so aufrichtig, dass ein unwiderstehliches Verlangen in ihm aufkam, eine Mission zu erfüllen. Er wusste, dass er seine Weiterbildungspläne aufschieben musste. Zitat Ende. Schon bald war Marion auf dem Weg nach Australien, wo er treu seinen Dienst erfüllte. Später wurde er ein überragender Apostel und gehörte der ersten Präsidentschaft an. Die letzte Geschichte hat Präsident Boyd K. Packer erzählt. Darin geht es um den Einfluss, den ein betagter Lehrer auf William E. Barrett hatte. Dieser Lehrer war ein Bekehrter aus Norwegen, der nicht allzu gut Englisch sprach. Doch obwohl dieser Lehrer also seine Grenzen hatte, berichtet Präsident Packer, dass Bruder Barrett mehr als nur einmal Zeugnis gab, wir hätten unsere Hände am Feuer seines Glaubens wärmen können. Später wurde William Barrett der Leiter der Seminare, Institute und Schulen der Kirche. Bei Phoebe, Marion und William war der Auslöser, der ihr Leben für immer veränderte, dass sie ein reines Zeugnis hörten. Das kann auch bei ihren Schülern so sein. Doch angesichts der Realitäten in der heutigen Welt mag ein reines Zeugnis nicht immer genügen. Phoebe, Marion und William waren sauber und rein. frei von Pornografie und Weltlichkeit. Sie saßen inspirierten Missionaren, Lehrern und Führern zu Füßen. Der Geist durchdrang ihr weiches und reines Herz mit Leichtigkeit. Heutzutage sieht die Sache ganz anders aus. Einige ihrer Schüler sind schon mit Pornografie und Weltlichkeit infiziert, bevor sie zu ihnen in den Unterricht kommen. Es ist erst eine Generation her, dass unsere jungen Leute im Grunde nur über von der Kirche veröffentlichtes Material Zugriff auf Informationen über unsere Geschichte, unsere Lehre und unsere Sitten und Gebräuche hatten. Kaum ein Schüler kam mit anderen Auslegungen in Berührung. Unsere jungen Leute führten überwiegend ein behütetes Leben. Unser damaliges Lehrmaterial, so gut es gemeint war, bereitete Schüler nicht auf die heutige Zeit vor. Eine Zeit, in der Schüler sofort auf praktisch alles über die Kirche zugreifen können und das von jedem erdenklichen Standpunkt aus betrachtet. Was sie heute an ihren mobilen Geräten sehen, stellt ihren Glauben wohl ebenso auf die Probe, wie es ihn fördert. Viele unserer jungen Leute kennen sich mit Google besser aus als mit dem Evangelium. Sie sind eher auf das Internet als auf Inspiration eingestimmt und beschäftigen sich mehr mit Facebook als mit dem Glauben. Angesichts dieser Problematik hat der Bildungsausschuss vor kurzem eine neue Initiative für das Seminar verabschiedet, die auf das Einprägen der Lehre abzielt. Darauf aufbauend, was bereits mit den Lernschriftstellen verfolgt wurde, soll diese neue Initiative den Glauben unserer Schüler an Jesus Christus aufbauen und stärken und ihre Fähigkeiten vergrößern, das Evangelium anzuwenden und danach zu leben. Anhand der Heiligen Schriften und der Worte der Propheten werden sie lernen, wie man mit Glauben an Christus handelt, um das Evangelium geistig zu erkennen und zu verstehen. Außerdem werden sie lernen können, wie sich die Lehre Christi und die Grundsätze des Evangeliums auf die Fragen und Schwierigkeiten beziehen lassen, die sie jeden Tag bei ihren Altersgenossen und in den sozialen Medien hören und sehen. Diese Initiative ist inspiriert und kommt zur rechten Zeit. Sie wird eine großartige Wirkung bei unserer Jugend haben. Der Erfolg dieser Maßnahme und aller anderen Studienprogramme im Bildungswesen hängt jedoch im erheblichen Umfang von Ihnen ab. Was sind angesichts dieser Schwierigkeiten Ihre Möglichkeiten und Aufgaben als Lehrkraft des Bildungswesens im 21. Jahrhundert? Ganz offensichtlich müssen Sie den Herrn, seine Kirche und Ihre Schüler lieben. Sie müssen auch aufrichtig und oft ein reines Zeugnis ablegen. Außerdem brauchen Ihre Schüler auch mehr als je zuvor in unserer Geschichte den Segen, Zusammenhänge und Inhalte der Lehre und der Geschichte durch Studium und durch Glauben zu lernen. Das muss von einem reinen Zeugnis begleitet werden, damit sie erleben können, wie man sich gereift und dauerhaft zum Evangelium bekehrt und sich sein Leben lang Jesus Christus verpflichtet. Eine gereifte, dauerhafte Bekehrung bedeutet, dass sie ihr ganzes Leben hindurch im Boot bleiben und sich gut festhalten. Wenn Sie in den Heiligen Schriften und in unserer Geschichte die Zusammenhänge und Inhalte der Lehre und der Geschichte erkennen wollen, müssen Sie die besten Bücher studieren, wie der Herr es uns aufgetragen hat. Zu den besten Büchern gehören die Heiligen Schriften, die Worte der neuzeitlichen Propheten und Apostel und die besten wissenschaftlichen Arbeiten, die es von der Kirche gibt. Wenn Sie selbst fleißig durch Studium und durch Glauben lernen, können Sie Ihren Schülern auch helfen, sich die Fertigkeiten und die Einstellung anzueignen, die Ihnen eine Unterscheidung erlauben zwischen verlässlichen Informationen, die Sie aufrichten, und Halbwahrheiten und unrichtigen Auslegungen der Lehre, der Geschichte und unserer Sitten und Gebräuche, die sie herunterziehen. Machen Sie ihnen klar, auf welche Schwierigkeiten sie stoßen, wenn sie sich bei der Beantwortung von Fragen mit ewiger Bedeutung auf das Internet verlassen. Denken Sie daran, Jakobus hat nicht gesagt, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er googeln. Wer weise ist, verlässt sich nicht auf das Internet, um seelische, geistige oder körperliche Beschwerden festzustellen und zu behandeln. Und dies vor allem dann nicht, wenn sie lebensbedrohlich sind. Vielmehr sucht er Fachleute auf, die von ärztlichen und staatlichen Instanzen medizinisch ausgebildet und akkreditiert wurden. Und wenn er klug ist, holt er selbst dann noch eine zweite Meinung ein. Wenn das der vernünftigste Weg ist, bei seelischen, geistigen und körperlichen Beschwerden eine Antwort zu finden, wie viel mehr gilt das dann, wenn das ewige Leben auf dem Spiel steht? Wenn etwas imstande ist, unser geistiges Leben, unsere kostbarsten Beziehungen in der Familie oder unsere Zugehörigkeit zum Gottesreich zu gefährden, sollten wir in der Kirche einen Führungsbeamten finden, der umsichtig und treu ist und uns hilft. Gegebenenfalls müssen wir auch jemanden mit der richtigen schulischen Ausbildung, Erfahrung und Fachkenntnis um Hilfe bitten. Genau das mache ich, Brüder und Schwestern, wenn ich bei meinen eigenen Fragen eine Antwort brauche, die ich selbst nicht geben kann. Ich suche Hilfe bei meinen Brüdern im Kollegium der 12 Apostel und bei anderen, die sich in Geschichte und Lehre der Kirche fachlich auskennen. Außerhalb der Familie Ihrer Schüler sollten Sie unter den Ersten sein, die maßgebliche Quellen zu weniger bekannten oder strittigen Themen präsentieren, damit Ihre Schüler das, was sie später einmal hören oder lesen, dem gegenüberstellen können, was Sie ihnen bereits erläutert haben. Wir lassen ja auch unsere kostbaren Missionare impfen, bevor wir sie in die Mission entlassen, damit sie gegen Krankheiten geschützt sind, die sie beeinträchtigen oder gar umbringen können. Bitte impfen Sie Ihre Schüler auf vergleichbare Weise. Präsentieren Sie ihnen bitte, ehe Sie sie in die Welt entlassen, eine wahrheitsgemäße, gründliche und genaue Interpretation der Evangeliumslehre, der Heiligen Schriften, unserer Geschichte und all der Themen, die manchmal missverstanden werden. Ich meine damit, um ein paar weniger bekannte oder strittige Themen zu nennen, solche wie die Mehrehe, Seersteine, verschiedene Berichte über die erste Vision, die Übersetzung des Buches Mormon oder des Buches Abraham, Fragen zur geschlechtlichen Orientierung, Hautfarbe und Priestertum, oder eine Mutter im Himmel. Die Aufgabe, unsere jungen Leute zu impfen, bleibt oftmals Ihnen, den Lehrkräften im Bildungswesen, überlassen. Nehmen Sie sich vor diesem Hintergrund einmal die Zeit, über Ihre Möglichkeiten und Aufgaben nachzudenken. Die heutigen Führer der Kirche sind sich des unbegrenzten Zugriffs auf Informationen durchaus bewusst. Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um die Lehren der Wiederherstellung im richtigen Zusammenhang darzustellen. Ein hervorragendes Beispiel dafür sind die 11 Abhandlungen zu Evangeliumsthemen auf lds.org. Sie bieten eine ausgewogene und verlässliche Darstellung der Fakten in den strittigen und weniger bekannten Fragen zur Kirche. Sie müssen den Inhalt dieser Abhandlung so gut kennen wie Ihre Westentasche. Wenn Sie Fragen dazu haben, richten Sie sie bitte an jemanden, der sich damit befasst hat und sich damit auskennt. Anders ausgedrückt, trachten Sie nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben, wenn Sie den Inhalt dieser Abhandlung in sich aufnehmen. Machen Sie sich auch mit der Website für die Joseph Smith-Papiere und dem Abschnitt Geschichte der Kirche auf lds.org sowie weiterem Material von zuverlässigen Wissenschaftlern der Kirche vertraut. Die Bemühungen um Transparenz im Evangelium und eine geistige Impfung durch ein gründliches Studium der Lehre und der Geschichte, gepaart mit einem glühenden Zeugnis, sind unser bestes Gegenmittel, wenn wir Schülern helfen wollen, mit den Fragen, Zweifeln und Glaubenskrisen, die im Informationszeitalter auf sie zustoßen können, zurechtzukommen oder ihnen zu entgehen. Wenn Sie als Lehrer den Preis bezahlen, um unsere Geschichte, unsere Lehre und unsere Sitten und Gebräuche besser als jetzt schon zu verstehen, werden Sie bereit sein, die Fragen Ihrer Schüler mit Bedacht, gründlich und inspiriert zu beantworten. Welche Fragen Ihre Schüler haben, können Sie beispielsweise dadurch herausfinden, dass Sie aufmerksam zuhören. Als unsere erste Tochter 5 Jahre alt war, kletterte sie mir auf den Schoß, als ich gerade die Zeitung las. Sie erzählte mir etwas, was für sie ganz wichtig war, aber ich schenkte ihr keine Beachtung. Daraufhin streckte sie ihre kleinen Händchen empor, zog die Zeitung herunter, umfasste mein Gesicht mit ihren Händen, blickte mir geradewegs in die Augen und sagte: »Papa, du hörst mir gar nicht zu!« Sie hatte recht. Und es war falsch, dass ich ihr nicht zuhörte. Alle guten Lehrer müssen gute Zuhörer sein. Hören Sie Ihren Schülern also gut zu und fordern Sie sie außerdem im Unterricht oder auch im privaten Gespräch auf, sie zu jedem Thema zu befragen. Eine der wichtigsten Fragen, die Ihre Schüler stellen können, ist: Warum? Wenn man aufrichtig nach Erkenntnis strebt, ist »Warum?« eine großartige Frage. Es ist die Frage, die ein Missionar sich von jedem Interessenten erwünscht. Warum sind wir hier? Warum widerfährt guten Menschen Schlimmes? Warum sollen wir beten? Warum sollen wir Christus nachfolgen? Oft führt die Frage »Warum?« zu Inspiration und Offenbarung. Bei den meisten dieser Fragen ist es hilfreich, den Plan unseres himmlischen Vaters zu kennen, um sie zu beantworten. Darüber spreche ich in ein paar Minuten noch. Noch eine letzte Bemerkung zur Beantwortung von Fragen. Auch wenn es wichtig ist, Ihren Schülern zu erklären, dass das Evangelium die Antworten auf viele, wenn nicht die meisten der wichtigsten Fragen des Lebens bereithält, lassen sich manche Fragen auf Erden nicht ordentlich beantworten, weil uns die dazu benötigten Informationen fehlen. Wie heißt es bei Jakobus? Siehe, groß und wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie unergründlich sind die Tiefen seiner Geheimnisse. Und es ist unmöglich, dass der Mensch alle seine Wege herausfinden kann. Und kein Mensch kennt seine Wege, außer es werde ihm offenbart. Ein Wort zur Warnung. Bitte bedenken Sie, dass Sie vielleicht eines Tages, wie viele Ihrer Schüler glauben, Sie seien wirklich ein Experte für die Heiligen Schriften, die Lehre und die Geschichte der Kirche. Eine Studie hat vor kurzem ergeben, je mehr jemand glaubt, über ein Thema Bescheid zu wissen, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich selbst mehr Kenntnisse zuschreibt, als er hat. Das geht bis zur Vorspiegelung falscher Tatsachen. So etwas nennt man Schaumschlägerei. Dieser Versuchung müssen Sie als Lehrkräfte im Bildungswesen aus dem Weg gehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie zugeben, etwas nicht zu wissen. Trotzdem ist es Ihre Aufgabe, auf wohlüberlegte Fragen Ihrer Schüler die bestmögliche Antwort zu geben. Seien Sie aber gewarnt. Erzählen Sie, wenn Sie Ihre Schüler unterrichten und deren Fragen beantworten, keine glaubensstärkenden, aber nicht nachweisbaren Geschichten. Und berichten Sie nicht über veraltete Auffassungen oder Erläuterungen unserer Lehre oder über Sitten und Gebräuche aus der Vergangenheit. Es ist immer klug, sich die Auseinandersetzung mit den Worten der lebenden Propheten und Apostel anzugewöhnen, sich über mormonnewsroom.org und lds.org auf dem Laufenden zu halten, was aktuelle Fragen, Richtlinien und Aussagen im Zusammenhang mit der Kirche betrifft, und die Werke anerkannter, sorgfältiger und zuverlässiger Wissenschaftler der Kirche aufzuschlagen. Dann erzählen Sie bestimmt nichts, was unwahr oder veraltet und seltsam oder abwegig wäre. Die Verfasser der Schaumschlägerstudie haben festgestellt, die Neigung zur Schaumschlägerei kann besonders bei selbsternannten Experten dazu führen, dass der Einzelne genau in den Bereichen, in denen er sich für versiert hält, davon absieht, sich weiterzubilden. Der Vizepräsident für den Lehrbetrieb an der BYU hat erklärt, Experte für ein Gebiet zu sein, kann berauschend sein. Schüler und Kollegen hängen einem an den Lippen. Doch wenn man sich nicht ernsthaft zu ständiger Weiterbildung verpflichtet, wird man zum Schaumschläger. Und niemand kann einen Besserwisser leiden. Zitat Ende. Ich wiederhole Präsident Hinckleys Warnung. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Kurs abkommen. Sie müssen nicht nur ihr Leben lang lernen, sondern auch in ihrem Privatleben alles tun, was dem Heiligen Geist erlaubt, in ihnen zu wirken. Dazu gehört, jeden Tag aufrichtig zu beten, voller Glauben zu fasten, regelmäßig die Heiligen Schriften und die Worte der lebenden Propheten zu studieren und darüber nachzudenken, den Sabbat zu einer Wonne zu machen, demütig vom Abendmahl zu nehmen und immer an den Erretter zu denken, so oft wie möglich Gott im Tempel zu verehren und sich zu guter Letzt den Bedürftigen, Armen und Einsamen zuzuwenden, denen in der Nähe, ebenso wie denen auf der ganzen Welt. Um ihren Möglichkeiten und Aufgaben gerecht zu werden, müssen sie ihren Worten Taten folgen lassen. Fassen Sie Mut und lassen Sie sich von jemandem, dem Sie vertrauen, einem Ehepartner, Priestertumsführer oder Vorgesetzten, beraten und berichtigen. Fragen Sie, worin Sie als Nachfolger Christi noch besser werden können. Das ist besonders bei unseren Vollzeitangestellten von Bedeutung, die aus heiligen Zehntengeldern finanziert werden. Sie müssen alles meiden, was den Geist vertreibt. Führen Sie außerdem gelegentlich mit sich selbst ein Interview und gehen Sie 2. Nephi 26, Vers 29 bis 32, Alma 5, Vers 14 bis 30 und Lehre und Bündnisse 121, Vers 33 bis 46 durch. Finden Sie heraus, welche Art Versuchung uns allen begegnen mögen. Falls sich in Ihrem Leben etwas ändern muss, nehmen Sie sich vor, es in Ordnung zu bringen. Meiden Sie die Versuchung, die Motive Ihrer Mitarbeiter in Frage zu stellen. Blicken Sie bitte stattdessen lieber tief in Ihr eigenes Herz und erforschen Sie Ihre Wünsche und Motive. Erst dann kann der Erretter bei Ihnen einen Herzenswandel bewirken und Ihre Wünsche und Motive mit seinen eigenen in Übereinstimmung bringen. Die heranwachsende Generation muss den Erlösungsplan Gottes kennenlernen, verstehen, annehmen und sich daran beteiligen. Wenn Sie den Plan verstehen, bekommen Sie göttliche Einsichten, wie Sie sich als Söhne und Töchter Gottes zu sehen haben. Das gibt Ihnen ein Vergrößerungsglas in die Hand, mit dem Sie fast jede Lehre und Richtlinie, fast jeden Brauch in der Kirche verstehen können. Als Lehrkraft des Bildungswesens in der heutigen Zeit müssen Sie die Möglichkeit und die Aufgabe annehmen, den jungen Menschen im 21. Jahrhundert richtige Grundsätze beizubringen, was den Plan angeht. Dazu gehören auch die von Gott anerkannte Lehre von der Ehe und die Rolle der Familie, wie in der Proklamation zur Familie dargelegt. Die Lehre von der ewigen Ehe und Familie ist in Gottes Plan des Glücklichseins von entscheidender Bedeutung. Unsere eigene, im Tempel gesiegelte Familie ist als Teil der ewigen Familie des himmlischen Vaters im celestialen Reich darin inbegriffen. Wegen des direkten Zusammenhangs mit seiner eigenen Familie und seinen eigenen Geistkindern steht in Genesis, dass Gott sie als Mann und Frau schuf und Vater Adam und Mutter Eva gebot: Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Manche sagen, der Plan des Glücklichseins beginne mit der Familie und höre mit ihr auf. Tatsächlich hat die Familie in der vorirdischen Welt, wo wir als Angehörige der Familie unserer himmlischen Eltern lebten, ihren Anfang genommen. Und am Ende werden die Bindungen und liebevollen Beziehungen in der Familie nicht nur weiter bestehen, sondern sich durch die Fortpflanzung auch noch vervielfachen. Der Angelpunkt, der all dies zusammenhält und von dem Gottes Plan und unser eigenes Schicksal in der Ewigkeit und alles andere abhängen, ist unser Erretter Jesus Christus. Durch sein Sühnopfer ist alles möglich, so unter anderem auch eine liebevolle, fürsorgliche und ewige Ehe und Familie. Der Herr erklärt uns, dass kein Mensch, so rechtschaffen er auch sein mag, allein alles erreichen kann, was der Vater im Himmel für seine Kinder bereithält. Der Einzelne ist nur die eine Seite der Gleichung. Er kann nicht in den höchsten Grad des zelestialen Reichs eingehen. Ihre Schüler müssen wissen, der Zweck des Erdenlebens besteht darin, mehr wie Gott zu werden. Dazu braucht man einen physischen Körper und man muss seine Entscheidungsfreiheit ausüben und in Rollen schlüpfen, die zuvor unseren himmlischen Eltern vorbehalten waren, die des Ehemanns, der Ehefrau, des Vaters, der Mutter. Die Propheten haben allen, die würdig sind und auf Jesus Christus bauen, aber nicht an einen Ehepartner gesiegelt werden konnten oder in diesem Leben keine Kinder haben konnten, versichert, dass sie in der künftigen Welt noch die Gelegenheit dazu haben werden. Erklären Sie den jungen Leuten, dass in der Kirche des Herrn für alle Raum ist, Gott zu verehren, zu dienen und als Brüder und Schwestern im Evangelium zusammenzuwachsen. Erinnern Sie sie an die Worte Lehis, wonach sich Gottes Ziele und Hoffnungen für alle seine Kinder wie folgt zusammenfassen lassen. Adam fiel, damit Menschen sein können. Und Menschen sind, damit sie Freude haben können. Der himmlische Vater will, dass wir seine Definition der Ehe annehmen und seinem ersten Gebot gehorchen, uns zu vermehren und die Erde zu bevölkern, und zwar nicht nur, um seinen Plan zu erfüllen, sondern auch, um die Freude zu finden, die dieser Plan seinen Söhnen und Töchtern verschaffen soll. Die Mitglieder der Kirche sind nicht die einzigen, die diesen Grundsatz erkannt haben. David Brooks, Kolumnist der New York Times, hat gesagt, gut geht es nicht dem, der die größtmögliche Freiheit hat, zu tun und zu lassen, was er will. Gut geht es dem, der in ein Netz an Verpflichtungen eingebunden ist, die über persönliche Befindlichkeiten hinausgehen. Verpflichtungen der Familie, Gott, dem Beruf oder dem Heimatland gegenüber. Zitat Ende. Verhelfen Sie als Lehrer der Kirche unserer Jugend zu einer Erkenntnis von Gottes Plan des Glücklichseins, der seinen Kindern wahre Freude bringt. Helfen Sie ihnen, den Plan kennenzulernen, zu verstehen, anzunehmen und sich daran zu beteiligen. Nach 40 Jahren Erfahrung als Generalautorität mache ich mir Sorgen um die große Anzahl Mitglieder der Kirche, Jüngere wie Ältere, die den Plan für ihre ewige und göttliche Bestimmung einfach nicht verstehen. Liebe Lehrerkollegen, achten wir doch auf Gelegenheiten, aus der Lehre und aus dem Geist heraus zu erläutern, warum wir glauben, dass die Kenntnis von Gottes großem Plan des Glücklichseins die meisten Fragen nach dem Warum, die uns gestellt werden, beantworten wird. Schätzen wir diese Gelegenheiten. Wenn wir unserer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass wir in einem vorirdischen Leben als Geistkinder eines himmlischen Vaters und einer himmlischen Mutter gelebt haben, können wir erklären, warum diese Erde erschaffen wurde. Das Erdenleben dient unter anderem dem wichtigen Zweck, dass wir die Erfahrung einer Familie selbst nachvollziehen können, nur diesmal als Eltern statt als Kinder. Halten Sie Ihre Grundkenntnisse von der Lehre und vom Sinn des Plans des himmlischen Vaters für unser ewiges Glück in Ehren. Verbreiten Sie sie auch weiterhin. Fassen wir abschließend zusammen. Von Elder Kim B. Clark haben wir heute Abend bereits gehört, dass sie von Gott gesandte Lehrkräfte sind, voller Glaube, Hoffnung, Demut und Liebe. Folgende Punkte habe ich mit Ihnen besprochen. Bringen Sie den Schülern mit einem reinen Zeugnis bei, durch Studium und durch Glauben zu lernen. Fordern Sie sie auf, im Boot zu bleiben und sich gut festzuhalten. Fordern Sie Ihre Schüler auf, ihre mobilen Geräte unter Kontrolle zu behalten und sich mehr auf die Verbindung mit dem Heiligen Geist als auf die mit dem Internet zu besinnen. Impfen Sie den Schülern die Wahrheiten des Erlösungsplans ein, wie sie im Evangelium Jesu Christi zu finden sind. Nehmen Sie den Inhalt der Abhandlung zu Evangeliumsthemen in sich auf. Denken Sie daran, dass Warum eine hervorragende Frage ist, die zum Verständnis des Evangeliums führt. Seien Sie kein Schaumschläger und haben Sie keine Angst davor, zuzugeben, dass Sie etwas nicht wissen. Lernen Sie Ihr Leben lang. Lassen Sie sich von Menschen, denen Sie vertrauen, beraten und berichtigen. Führen Sie gelegentlich ein Interview mit sich selbst, indem Sie Ihre geistige Vorbereitung, Ihren Fleiß und Ihren Erfolg prüfen. Lehren Sie, dass der Plan des Glücklichseins mit der Familie beginnt und mit ihr aufhört. Behalten Sie den Erlösungsplan jederzeit im Hinterkopf. Lehren Sie, dass Ehe und Familie einem dauerhaft Freude bescheren. Bedenken Sie, wenn man durch Studium und durch Glauben lernt und ein reines Zeugnis hinzukommt, so führt dies zu einer echten und dauerhaften Bekehrung. Vor allem aber ist ein starker Glaube an das Sühnopfer des Herrn Jesus Christus für unsere geistige Kraft und unseren geistigen Fortschritt unerlässlich. Meine lieben Lehrerkollegen, möge Gott jeden von Ihnen segnen. Welche Last Sie auch tragen, möge sie Ihnen leicht gemacht werden. Mögen Sie die Freude und den Frieden verspüren, die damit einhergehen, dass Ihr Unterricht jemanden berührt und die Kinder des himmlischen Vaters auf ihrer Reise so erbaut, dass sie in die Gegenwart Gottes zurückkehren können. Ich lege dafür Zeugnis ab, dass wir dank der Wiederherstellung durch Joseph Smith die Fülle des immerwährenden Evangeliums haben. Wir haben diese Fülle in unseren Händen und müssen sie im Verstand und im Herzen verinnerlichen und sie machtvoll weitergeben. Möge Gott uns alle dabei segnen, ist mein demütiges Gebet und mein Segen an alle. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar, dass wir heute Abend hier sein konnten. Wir danken dir für den Geist, den wir verspürt haben, und für den Rat und die Führung, die wir erhalten haben. Vater, wir bitten dich, dass dein Geist auch weiterhin bei uns ist, wenn wir uns vorbereiten und studieren und wenn wir das umsetzen, was wir gehört und insbesondere gefühlt haben. Wir bitten dich, dass dein Geist uns stärkt und uns hilft, damit wir wirklich Werkzeuge in deinen Händen sein können. Wir bitten dich, unsere wunderbaren Schüler zu segnen. Wir haben sie lieb und sind dankbar für sie und bitten dich, sie zu stärken und zu schützen. Vater, wir möchten dich auch besonders darum bitten, dass wir durch deinen Geist geführt werden, damit wir ihnen die Liebe deines Sohnes und sein Sühnopfer begreiflich machen können. Hilf uns, sie zu stärken und ihr Zeugnis und ihren Glauben zu festigen. Wir danken dir für Elder Ballard und für seinen Rat und sind dankbar, dass wir von Aposteln und Propheten geführt werden. Bitte segne sie alle. Mögen wir den Mut haben, das umzusetzen, was wir heute Abend gehört und gefühlt haben. Mögen wir deinen Geist bei uns haben, während wir vorwärts streben. Wir haben dich lieb und bitten dich um all dies im Namen Jesu Christi. Amen.